Einladung. Ich bin sehr froh und dankbar, hier zu sein, nicht nur, weil es meine badische Heimat ist und ich schon als Jugendlicher hier Schutt aus dem damals ruinenhaften Schloss hier rausgekarrt habe. Und es ist immer wieder schön, zurückzukommen und zu sehen, was für ein Segensort das hier geworden ist. Ich freue mich auch sehr, dass es in Zeiten wie diesen den Mut gibt, sich mit biblischen Propheten auseinanderzusetzen und dass dieser Saal voll ist. Weil ich glaube, dass heute eben, wir hatten das gerade im Interview ein bisschen, man sehr schnell heute bei einfachen Antworten ist, die sehr schnell aus der Bibel herausgenommen werden. Und ich glaube, es ist aber wichtig und notwendig, manchmal etwas tiefer zu graben, genauer hinzugucken und zu fragen, was hat denn hier Jesaja damals zu sagen gehabt und was hat er heute zu sagen und was bedeutet das für uns? Und es ist ja der dritte Abend, deshalb werde ich mit einer ganz kleinen Einführung beginnen, nochmal so ein paar wichtige Facts zum Buch Jesaja, für die, die den ersten oder zweiten Abend nicht da sein konnten, dass die sozusagen gut mit reingenommen werden. Und dann habe ich so vier Teile für heute Abend. Das erste ist die Krise. Wir können den Text vom heutigen Abend nicht verstehen, wenn wir die tiefe Krise des Volkes Israel nicht verstehen, in der sie historisch damals waren. Und das ist so ein bisschen der historische Kontext. Das zweite dann, unsere Kapitel, natürlich werden wir nicht alle 15 Kapitel lesen, aber Ausschnitte aus diesen Kapiteln. Und dort geht es dann um die Hoffnung, die Gott durch die Prophetenworte seinem Volk gibt. Und das kristallisiert sich dann nochmal raus und wird sehr konkret, wie Gott sein Volk tröstet. Ja, und wie er seinem Volk beisteht, wie er um es ringt und wie er es dann führt zurück ins Land. Und nach diesen drei sozusagen eher historischen Teilen aus Jesaja möchte ich dann in einem vierten Teil fragen, was bedeutet denn das für uns oder was kann das denn für uns heute bedeuten? Und dann wurde gerade schon gesagt, gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen, Widerspruch, all das ist dann möglich. Matthias hat mir jetzt mal einen schönen pietistischen Einstieg schon vorne weggenommen. Als guter Pietist lese ich natürlich morgens die Losung. Und das hat mich natürlich heute sehr gefreut, dass heute die Losung aus Jesaja 50 kam, ein Gottesknechtslied. Das ist deshalb nochmal schön, weil das ja die Gottesknechtslieder im Vortrag 2 im Zentrum standen. Das heißt, die kommen heute eher zu kurz. Aber wer sagt, oh, das interessiert mich eigentlich mehr, der kann auf die Homepage gehen, sich diesen Vortrag nochmal anhören. Und da, deshalb werde ich die so ein bisschen aussparen. Ich werde die so ein bisschen am Rande mit reinnehmen. Aber das wird nicht der Fokus sein des heutigen Abends. Diese Jesaja-Rolle ist was sehr, sehr Besonderes. Und das Buch Jesaja ist, in Theologenkreisen würde man sagen, es ist das theologische Herz des Alten Testamentes, des Ersten Testamentes, der jüdischen Bibel. Dort auch tatsächlich in der Mitte bei uns, in der christlichen Bibel, ist es ja so, dass die Propheten am Ende sind. Das ist so christologische Gründe, weil dann das mit dem Neuen Testament weitergeht. In der jüdischen Bibel sind die Propheten, gerade die drei großen Propheten und die 12 kleinen in der Mitte und die Psalmen sozusagen als Alltagsspiritualität am Ende. Und Jesaja ist sicherlich eines der bedeutendsten prophetischen Büchern, weil es über einen langen Zeitraum entstanden ist, weil es historisch sehr detailliert immer die Zeit beschreibt, sodass man das auch gut in eine säkulare Geschichtsschreibung hineinlesen kann und genau weiß, was da passiert ist. Und es ist was Besonderes, nämlich wir hatten über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte eine Jesaja-Abschrift aus dem Jahr ungefähr 1000 nach Christus. Das war das Einzige, was wir hatten, und als gute Christen glauben wir natürlich, dass da ordentliche Abschriften gemacht wurden, dass das Wort Gottes sich gut tradiert hat. Und dann hat man im Jahr 1947 in Qumran einen riesen Sensationsfund gemacht. Nämlich man hat ganz viele alttestamentliche Schriften gefunden und darunter war tatsächlich gut versiegelt eine komplette Jesaja-Rolle, ungefähr aus dem Jahr 125 vor Christus. 7,5 Meter, also sensationell. Von Kapitel 1 bis 66, alles erhalten. Ja, also Forscher und Theologen Herzen konnten gar nicht höher schlagen. Ja? Und dann hat man natürlich jetzt verglichen, was haben wir denn heute und was haben wir denn damals? Und siehe da, es war wirklich wortwörtlich dasselbe. Sensationell. Und das war natürlich auch nochmal, wir können dieser Bibel vertrauen. Ja? Das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges. Und das Buch Jesaja spielt dann natürlich auch im Neuen Testament eine ganz große Rolle. Kein alttestamentliches Buch wird häufiger im Neuen Testament zitiert als Jesaja. Wir haben ungefähr 90 direkte Zitate und ungefähr fast 500 indirekte Zitate oder Anspielungen auf Bilder und Texte aus Jesaja. Jesus selbst in Lukas 4 bei seiner Antrittsrede, ja, zitiert er zwei Jesaja-Stellen und endet am Ende damit, dass er sagt, siehe, heute ist diese Schrift in Erfüllung gegangen vor euren Augen. Und da sehen wir auch was von dieser Kraft, von dieser prophetischen Kraft dieses Jesaja-Buches, dass es nicht nur ein historisches Buch, auf alle Fälle auch, ja, in eine historische Situation, das werden wir gleich hören, aber es hat immer wieder die Kraft, von Generation zu Generation neu zu den Menschen zu sprechen, die dieses Jesaja-Buch lesen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig und so toll. Und deshalb spielt es im Neuen Testament bei Jesus eine große Rolle. Und deshalb spielt es auch für uns heute noch eine große Rolle. Die Thematik in 66 Kapiteln, also das ist, es gibt außer die Psalmen kein Buch, das mehr Kapitel hat, aber Jeremia, nicht verraten, hat mehr Verse. Also die Kapitel sind ja erst im 12. Jahrhundert dazugekommen. Also wenn man so richtig bibeltreu sein will, dann muss man sagen, das größte Buch der Bibel ist Jeremia. Jesaja ist nur zweiter, aber egal. 66 Kapitel, und wenn man das versucht zusammenzufassen, dann würde man sagen, es geht um Gottes Gerechtigkeit und es geht um die Verheißung der Erlösung, und zwar immer in einem doppelten Blick. Gottes Gerechtigkeit unter uns und seine Gerechtigkeit für uns. Seine Verheißung der Erlösung für uns und von ihm zu uns. Und diese doppelte Sichtweise, die zieht sich durch das ganze Jesaja-Buch. Und das Jesaja-Buch hat drei große Teile und die sind sehr klar historisch voneinander zu unterscheiden, auch wenn sie inhaltlich dann aufeinander aufbauen. Und man nennt das dann Proto, man könnte auch sagen Jesaja 1, das erste Buch Jesaja, das zweite Buch und das dritte Buch. Und 1 bis 39, das ist sozusagen der Prophet Jesaja, der historische Prophet, der 40 Jahre lang in Juda, auch ein bisschen in Israel, waren ja zwei Nord- und Südreich damals getrennt, gewirkt hat, vor allen Dingen in Jerusalem, 40 Jahre als Prophet. Und das ist in Jesaja 1 bis 39. Da kommt auch sein Name, seine Verkündigung, seine Berufung, all das kommt davor. Und der Tempel ist da und in der Berufung von Jesaja 6, wo Jesaja berufen wird. Und er sagt, nein, ich bin unreiner Lippen. Und Gott sagt, doch, ich rufe dich. Und er sagt, ja, ich nehme es an. Da hat er eine Vision von Gott im Tempel. Und das ist deshalb so wichtig, da komme ich gleich mal drauf, weil ab Jesaja 40 gibt es keinen Tempel mehr. Der Tempel ist zerstört. Es gibt auch kein Volk mehr. Also es gibt ein Restvolk noch. Aber das Großteil des Volkes ist exiliert, ist verschleppt worden, ist in Babylon, in der Gefangenschaft. Also wir haben einen ganz anderen Kontext. Und während in Jesaja 1 bis 39, also in dem ersten Vortrag der drei hier eigentlich sehr stark Mahnworte, Gerichtsworte, Unheilsworte da war, habe ich heute das große Glück und Vergnügen, Jesaja 40 bis 55 Heilsworte zu teilen. Trost, Gott führt sein Volk, will es wieder rausführen aus Babylon, wieder zurück in das Land von Israel. Und dann gibt es den dritten Teil, der dann davon berichtet, nach dem Exil, wie es weitergeht und dann auch nochmal so ein, sage ich mal, universales Ende hat, wo es nicht nur um Israel geht, sondern wo es um die ganze Welt geht, wo es darum geht, wer ist dieser Gott, der Israel wieder heimgeführt hat und wer ist er für alle Völker? Und ein Wort oder eine Folie nur zum Propheten. Warum? Weil das immer wieder Missverständnisse gibt, weil wir manchmal unser Verständnis von Prophetentum in die Bibel reininterpretieren. Aber ich glaube, es ist gut, aus der Bibel herauszufragen, was ist ein Prophet. Und ein Prophet ist ein Mahner und Heilsverkünder zugleich. Das haben wir kann man bei Jeremia wunderbar sehen, auch bei anderen, bei Jesaja, auch bei anderen wie Jeremia oder Hosea und anderen Propheten. Aber es sind eigentlich Rufende und Ankündiger. Und dabei geht es auch, aber nicht nur um die Zukunft, sondern ein Prophet hat immer in die Gegenwart hineingesprochen. Er hat immer sozusagen das Volk ermahnt in der jetzigen Situation. Also bei Jeremia ging es um die Frage von sozialer Gerechtigkeit. Wie gehen Sie mit Armen um? Wie gehen Sie mit Menschen um, die unterdrückt werden? Es geht um, wie feiern Sie Gottesdienst, um die Haltung. Ja, wie opfern Sie? Ja, es gibt da Verse, wo Verse lang steht, dass Gott sagt, ich will eure Opfer nicht mehr. Aber das ist doch das Richtige. Wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben doch religiös alles richtig gemacht. Alle Riten. Und Jesaja sagt, nee, es geht um euer Herz, um eure Herzenshaltung. Also das geht direkt in die Situation des Volkes hinein. Und dann natürlich auch darüber hinaus, euer Verhalten hat Konsequenzen. Das kann Gericht sein, das kann aber auch Heil sein. Und dann hat es tatsächlich auch so etwas in die Zukunft hinein. Und dann gibt es sozusagen noch etwas, was Drittes, wo dann gesagt wird, oh, das hat nicht nur für das Volk und die Zukunft des Volkes, sondern es hat eine prophetische Kraft, zum Beispiel messianisch auf Jesus hin. Ja, wie ich es gerade mit Lukas 4 in dem Beispiel gesagt habe oder in vielen anderen Beispielen des Neuen Testamentes. Man könnte sagen, die Sicht der Propheten, die sehen immer nicht alles und die sehen immer die Zeiten nicht so genau. Ja, also die Prophetie ist nie eine zeitgebundene Prophetie, sondern sie gilt dem Volk. Jetzt bei uns ganz stark gibt es einen Zeitpunkt, das ist dieser König Kyros, da hören wir gleich noch was davon. Aber manchmal sieht er auch messianisch Jesus Christus und manchmal gilt es eben auch noch für uns heute die Bedeutung. Das heißt, es gibt eine multiple Sicht von Textaussagen in verschiedene Zeiten hinein. Und das ist eigentlich das Großartige und Spannende, weshalb dieses Buch Jesaja für die Zeitgenossen sicher ein Ärgernis war, eine Hoffnung war und durch alle Zeiten immer wieder gelesen wurde und immer wieder Menschen aufgewühlt hat und immer wieder Menschen gefragt haben, was bedeutet es denn? Und wir haben natürlich heute auch das Vorrecht und das Glück, Jesaja einmal aus dem Kontext von Jesaja zu lesen, aber dann auch nochmal von Jesus her zu fragen, was bedeutet es denn für uns heute? Das so ein bisschen die Vorbemerkungen, dass wir alle so auf einem Stand sind. Und jetzt möchte ich ein bisschen hineingehen in den historischen Kontext, uns mit reinnehmen in die tiefste Krise des Volkes Israel. Ich habe gerade gesagt, der Prophet wurde berufen in der Regierungszeit des Königs Usia, 740 vor Christus. Er wirkte 40 Jahre und im Jahr 597 und 587 ist sozusagen das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen konnte. Israel wurde erobert, Jerusalem ist gefallen und erst 597 wurde die Oberschicht deportiert nach Babylonien, also die Reichen, viele Männer, die begabten Leute, die man irgendwie dachte, die könnte man brauchen in Babylon. Das hat einen doppelten Effekt gehabt. Die konnte man gebrauchen in Babylon und man hat das Volk Israel geschwächt in Jerusalem. Und dann gab es eine zweite Eroberung durch die Babylonier, 587, und da wurde dann ein großer Rest deportiert und es wurde alles zerstört. Die Stadtmauern, die Städte, der Tempel wurde zerstört. Alles, was eigentlich für dieses Volk identitätsstiftend war. Und ungefähr 70 Jahre war dieses Volk Israel dann im Exil in Babylon, bis Babylon wieder erobert wurde durch die Perser, durch diesen eben schon mal so ein bisschen gespoilerten Kyros II., der eine neue Politik in seinem Weltreich gemacht hat und gesagt hat, er möchte, dass zum Beispiel die Israeliten zurückgehen und ein Dekret erlassen hat, 539, damit das Volk Stück für Stück zurückgehen kann. Und diese Zeit, und wir haben ja schon gesehen, das ist eine große Zeitspanne, da finden wir nicht nur in Chronik und in Königen wird darüber berichtet, sondern auch viele Zeitgenossen. Also Micha und Hosea waren Zeitgenossen von dem Propheten Jesaja. Hesekiel, Daniel war einer, der mit deportiert wurde in dieser ersten Deportation. Jeremia, Esther, das waren Propheten in dieser Deportationszeit nach Babylon und dort waren sie. Und Haggai, Sacharja, Esra, Nehemia, das waren die, die zum Schluss wieder aufgebaut haben. Also wir kennen vielleicht die Geschichten von Esra und Nehemia. Nehemia, der die Stadtmauer wieder aufgebaut hat und Esra, der den Tempel wieder aufgebaut hat. Das war also sozusagen nach Jesaja und da wurde wieder alles aufgebaut. Und wir gehen jetzt aber in diese Situation der Krise tief hinein, diese Zerstörung, diese Deportation, diese Besetzungsmacht, die Zerstörung des Tempels und das theologische Problem, das geistliche Problem, Gott hat uns verlassen. Das, was wir erleben, ist das angekündigte Strafgericht von Jesaja. Das erleben wir jetzt und Gott war im Tempel. Jesaja hat das in seiner Berufung ja noch erlebt. Gott ist im Tempel. Gott hat ein Zuhause gehabt im Tempel. Dort war er zu finden. Jetzt gab es den Tempel nicht mehr. Gottes Volk in Gottes Land, das war seit der Landnahme die große theologische Verheißung für Israel. Da hat sich Gott manifestiert. Da hat er sich gezeigt. Kein Land mehr. Und dann, wir hatten als Israel einen König, der vor uns stand, der uns vertreten hat. Und jetzt plötzlich kein Land, kein Tempel, kein König. Nichts mehr. Und zu allem Überfluss auch eigentlich kein Volk mehr, weil das Volk deportiert wurde, in Gefangenschaft in Babylon gelebt hat. Es war Trost und Hoffnungslosigkeit. Größer kann man sich das kaum vorstellen. Und in diese Zeit, nur ein kleines Beispiel von Jeremia 29, wer das mal nachlesen möchte, hat Jeremia einen Brief an die Exilanten in Babylon geschrieben, die in dieser Verzweiflung waren und die gefragt haben, Gott, wo bist du? Wir haben keinen Tempel, wir haben kein Land, wir haben keinen König. Wie geht's weiter? Und dann sagt Gott zu ihnen durch Jeremia etwas völlig theologisch katastrophal Falsches, also aus der damaligen Perspektive. Nämlich er sagt, baut Häuser, mischt euch unter das Volk, Gott ist bei euch in Babylon. Ich weiß nicht, das würde heute, als wenn wir sagen, macht Gottesdienste nicht in der Kirche, ohne Gebet und ohne Bibel, ja, und irgendwie mit anderen Religionen zusammen. Da würde ich hier irgendwie wahrscheinlich nicht mehr lebend rauskommen. Ja? Aber das war theologisch, das war eine ganz große theologische Wende. Gott hat sein Volk in eine Zeit geführt, auch durch dieses Exil, in der er nicht mehr abhängig war von Gebäuden, nicht mehr abhängig war von Königen, von Land, sondern Gott hat eine Zeit gegeben, wo die Beziehung zu ihm das Entscheidende war und nicht die Äußerlichkeiten, wo das Herz und das Miteinander Gott feiern das Entscheidende war und nicht das Wo. Das war, heute wird man irgendwie sagen, ein Paradigmenwechsel, oder das war wirklich für das Volk ganz schwer zu akzeptieren, weil alles vorher, der ganze Kult, ja, die ganzen Opferungen, da ging alles drum, das war minutiös alles geplant. Jetzt konnte man nicht mehr opfern, es ging nicht mehr, es gab keinen Tempel mehr. Ja, alles war eigentlich unrein, das ganze Leben von den Stoffen, was man isst, was man anzieht, alles war genau durch die Tora geregelt, alles war rein oder unrein. Und jetzt gab es nur noch unrein eigentlich. Und darin sollten sie leben. Das war völlig verrückt eigentlich. Und ehrlich gesagt, wenn ich damals gelebt hätte, ich weiß nicht, ich hätte diesen Propheten wahrscheinlich einen Irrlehrer genannt, weil das theologisch einfach verkehrt war. Aber es hat sich herausgestellt, es war Gott. Gott führt sein Volk in eine neue Zeit. Und das war tatsächlich für das Volk schwer, das zu akzeptieren. Und deshalb hat es auch mehrere Generationen gedauert. Aber Gott blieb dran und Gott hat jetzt, und das sind dann gleich auch unsere Verse, hat sich zu seinem Volk gestellt, unabhängig von Tempel und Land und König. Er hat gesagt, nein, es geht um die Beschneidung eurer Herzen, nicht um die kultischen Dinge. Und es ging dann auch, das geht gar nicht gegen diese kultischen Dinge, dass ich nicht missverstanden werde. Ja, das ist in der Theologie immer so Kultus und Ethos. Nicht dagegen, sondern es geht darum, was ist wichtig in welcher Zeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da kommen wir jetzt hier hinein in unseren Text, in unseren Textabschnitt in Jesaja 40, wo Menschen in der totalen Zerstörung gelebt haben, verschleppt wurden. Und das muss man sich einfach nochmal auch im Kontext der heutigen Zeit, wer war das? Das waren Opfer von Krieg, Not, das waren Menschen, die keine Heimat mehr hatten. Das waren die Israeliten in der damaligen Zeit, die die Abwesenheit ihres Gottes festgestellt haben, die gesagt haben, Jahwe greift nicht mehr ein, wo ist er denn, wenn man ihn mal braucht? Man könnte sagen, das Volk Gottes hat eine kollektive Trauer erlebt, in der damaligen Zeit. Eine kollektive Trauer, wo sie nicht mehr wussten, wie geht's weiter? Wie sollen wir leben? Wie sollen wir glauben, wenn alles um uns herum zerstört ist und Gott sich offensichtlich von uns abgewendet hat? Und jetzt genau beginnt sozusagen Deutero Jesaja. Ja, also das ist dieser Abschnitt in das Exil hinein. Wir wissen nicht genau, wer das geschrieben hat. Es gab ja oft so Prophetenschüler, das kennen wir von Elia und Elisa und so weiter. Wahrscheinlich waren das so Prophetenschüler, die von Jesaja sozusagen nach seinem Tod das weitergetragen haben und aufgeschrieben haben. Und Gott redet zu ihnen und gibt ihnen eine Botschaft. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist jetzt. Damit beginnt sozusagen ein neuer Abschnitt in der Geschichte Israels. Tröstet, tröstet mein Volk. Und da wird auch deutlich gleich, ja, die Schuld ist gesühnt. Es gibt einen neuen, hoffnungsvollen Abschnitt. Und ich, euer Gott, führe euch in diesen neuen Abschnitt. Und das ist im Grunde die Hoffnungsbotschaft für die Jüdinnen und Juden der damaligen Zeit. Jahwe, ihr Gott, handelt, Hoffnung ist da. Das Exil in Babylon, ja, seit 70 Jahren, ja, viele sind dort geboren, kennen nur Jerusalem sozusagen von Erzählungen. Diese Hoffnung wird realisiert, indem jetzt der Prophet sagt, Gott führt uns zurück. Es gibt einen zweiten Exodus, Also der erste Exodus aus Ägypten. Und jetzt gibt es nochmal einen Exodus, einen zweiten Exodus, raus aus dem Exil in Babylon, zurück nach Juda. Was eine Botschaft, was eine Hoffnung. Hoffnung auf den Weg nach Hause. Sollte es wirklich so sein? Man muss ja vorsichtig sein. Ja, man muss ja im Konjunktiv. Sollte Gott wirklich wieder zu uns reden? Sollte er uns wirklich zurückführen? Was für eine Hoffnung. Und wenn wir diese 15 Kapitel der Hoffnung für Israel zusammenfassen, dann würde ich erstmal sagen, es gibt drei ganz große Schlagworte, Beschreibungen Gottes, die da wichtig sind. Das erste ist, Gott ist immer noch der Schöpfer. Er ist der Schöpfer, der die Welt geschaffen hat. Er ist der Schöpfer, der das Königtum geschaffen hat. Er ist der Schöpfer, der im Tempel geschaffen hat. Und er ist jetzt der Schöpfer, der auch eine neue Kraft und Hoffnung gibt über das Exil hinaus. Und er ist der, der Israel jetzt befreit, und zwar ganz wörtlich, aus der Deportation, der Gefangenschaft in Babylon und zurückführt. Und er hat sein Volk nicht vergessen. Er macht einen neuen Bund. Und Israel wird ein Licht für alle Völker sein. Und alle Völker sollen sehen, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat, sondern rausführt zurück. Und Gott ist ein Tröster. Er vergisst sein Volk nicht, auch wenn es sich selbst verlassen fühlt. Man könnte sagen, Gott wird wieder zum Handelnden. Gott wird zum Handelnden in der Geschichte. Er ist nicht fern. Er bringt Veränderungen mitten hinein in die größte Hoffnungslosigkeit der damaligen Zeit. Und ich möchte mal ein paar Verse lesen aus Jesaja 40, dass wir so ein bisschen den Eindruck bekommen, was dort dem Volk gesagt wurde. Und es beginnt mit den Worten, die ich gerade schon gesagt habe. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr denn nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie doch geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt selbst den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Situationen hattet, wo ihr wirklich hoffnungslos wart, wo eure Kraft wirklich am Ende war. Krankheit, Tod, Depression, wo ihr gedachtet, es ist zu Ende, wo ihr Angst hattet vor dem nächsten Tag, wo ihr dachtet, wie werde ich es schaffen? Das war die Situation, in der sich viele Israelitinnen und Israeliten damals in Babylon, die sie dort gespürt haben. Und da hinein kommt Gott mit seiner Botschaft. Und die ist so konkret, diese Schöpferkraft Gottes, das überschäumende Hoffnung in ich will es an euch weitergeben, ich will euch beschenken. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Auch wenn wir als Menschen kraftlos werden, selbst die Stärksten, Gott nicht. Vertrau ihm. Damit beginnt Jesaja 40. Und das zieht sich dann 15 Kapitel und ich lade dich einmal am Wochenende, lese mal die 15 Kapitel. Man braucht noch nicht mal eine halbe Stunde, die sind gar nicht so lang. Und es ist wirklich total interessant, weil man mit starken Bildern reingenommen wird in diese Hoffnungsbotschaft, die immer wieder ganz konkret diese Schwäche aufnimmt und sagt, ich will deine Schwäche verwandeln in Stärke. Und das ist ja kein Zufall, dass da auch diese Gottesknechtslieder drin sind, die wir das letzte Mal gehört haben, wo es um Christus geht, der selbst schwach geworden ist. Gott ist in Christus Mensch geworden und damit schwach und verletzlich. Er kommt eben nicht mit Triumphalismus und Gewalt auf diese Erde, sondern er kommt schwach und verletzlich. Was ein Risiko. Was ein Risiko. Und das zieht sich durch. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und Gott stellt sich da und sagt, guck mal, mit mir hat alles angefangen und mit mir wird alles enden. Und religionsgeschichtlich ist das auch total spannend, nur mal so nebenbei. Das ist das erste Mal, also Monotheismus, wo es um einen Gott geht und nicht um lauter Götterbilder. Und wenn man das dann liest, dann gibt es auch so eine Götterbildpolemik. Das heißt, die ganzen Götter, die ihre Bilder haben, ja, die sind alle nichts wert, die sind alle kraftlos, die werden alle lahm. Aber der eine Gott, der ist stark. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der Gott, der angefangen hat und der wird mit dir auch zu Ende gehen. Und daraus erwächst die Hoffnung, das Heil, die Gnade und dann die konkrete Zusage dieses neuen Exodus. Raus aus Jerusalem. Und dieser Monotheismus, dieser Yahweh, dieser Gott, der sich hier offenbart seinem Volk, der nochmal sagt, das ist wichtig, der ist der Schöpfer der Welt. Er ist allein Gott und sonst keiner. Und dieses Heil, das da versprochen wird, das geht ja dann weiter. Das ist ganz interessant, das gilt Israel ganz konkret mit dieser Heimholung, mit diesem Raus aus dem Exil. Aber immer wieder im Laufe dieser 15 Kapitel und dann auch darüber hinaus bis Kapitel 66 wird das immer auch Israel und die Völker. Und am Ende alle Völker werden erlöst und kommen zum Heil und sitzen an Gottes großer Tafel, ja, und alle sind eingeladen, an diesem Heil teilzunehmen. Gott wird seine Geschichte mit dieser Welt zu Ende bringen. Mit Israel, ganz konkret in der historischen Situation, und mit allen Völkern. Alle Völker werden am Ende, alle Völker, müssen wir mal hören, alle Völker werden am Ende Gott anbeten. Was für ein Bild, was für eine fulminante Aussicht, was für eine kraftvolle Vision. Und wer es mal nachlesen möchte, Jesaja 55 und so weiter, das wird dann richtig beschrieben, wie die Völker an Gottes himmlischer Tafel sitzen. Ja? Und sie essen fette Speise und sie trinken Wein. Alle zusammen und feiern. Was für ein Bild des Friedens. Und es ist ja, auch Jesaja beginnt ja so. Die Schwerter werden zu Pflugscharen gemacht. Jesaja 2. Und am Ende wird das erfüllt und alle Völker sitzen zusammen und feiern und essen und haben Leben in Frieden miteinander. Es fällt mir heute schwer, das zu glauben. Aber ich will es glauben. Ich will es glauben, dass das der Ausblick ist und dass Gott der Herr der Geschichte ist. Und dass er nicht aufhört, weder damals in Israel im Exil, noch heute bei uns, sondern er bleibt der Schöpfer, er ist der, der Heil schafft. Er hat Israel erwählt und hat an dem Beispiel von Israel Geschichte geschrieben. Und er ist der, der Trost, Hoffnung und Vergebung gibt. Israel und über Christus heute bis ans Ende dieser Welt. Und wir müssen einmal auf eine Person jetzt schauen, die im Jesaja-Buch in unseren 15 Kapiteln, der Gamechanger, wird man heute sagen, die Person, die plötzlich diese Hoffnung personifiziert hat, nämlich König Kyros II. Perserkönig hat die Babylonier geschlagen, ein neues persisches Reich und hat eine ganz andere Art gehabt, dieses Reich zu regieren. Da wird beschrieben, wie die verschiedenen Prozessionen von den verschiedenen Kulturen und Göttern da waren und er hat die in die Selbstverwaltung geführt und eben ein Edikt verfasst, dass Israel wieder zurück darf nach Juda. Und das ist das, was auch historisch gut verbrieft ist und weshalb man das so gut auch historisch einordnen kann. Und deshalb war er natürlich auch jemand, der einen ganz besonderen Stellenwert hat. Alle fanden den toll. Ja? Der hat eine neue Politik gemacht. Ja, heute würde man sagen, so eine religiöse Toleranz. Ja? Der hatte wieder das erlaubt und alle durften wieder zurückgehen und der Tempel durfte wieder aufgebaut werden und man konnte wieder Gott im Tempel anbeten. Ja? Und die Stadtmauer durfte sogar wieder aufgebaut werden und so weiter und so fort. Und es war ein langer Weg. Ich habe das mal versucht auf so einer Karte. Hier waren ungefähr die Israeliten verschleppt im Babylonischen und dann im Persischen Reich. Man musste dann über die Wüste wieder, also dieser Exodus, ja, aus Ägypten über die Wüste nach Kanaan, wieder über die Wüste ins alte Land. Und man weiß nicht genau, es gibt so 800 bis 1000 Kilometer waren das, über die Wüste. Und das war auch nicht das ganze Volk, sondern es ging in Etappen über mehrere Jahre, wurde dann das Volk sozusagen zurückgeführt. Und einige hatten mittlerweile auch Karriere gemacht in Babylon und die blieben. Und das ist ganz spannend nochmal bei Nehemia, der war der Mundschenk, hatte da eigentlich einen guten Job, ist dann ja zurückgekommen, hat die Stadtmauer aufgebaut, hat seine guten Beziehungen als Regierungsbeamter genutzt, hat dann Baumaterialien mitgeholt und so weiter. Ist also ganz spannend zu lesen, das ist eine sehr gut dokumentierte Zeit. Also das ganze Volk hat sich wieder aufgemacht, zurück um Jerusalem wieder aufzubauen. Und dieser König Kyros II., das ist so eine Bronze von ihm, die sozusagen nachgestellt wurde, der hat dann über die ganze geschichtliche Auslegung des Jesaja-Buches immer wieder für Furore gesorgt. Warum? Weil Gott diesen Perserkönig, diesen Atheisten, diesen oder einer anderen Religion zugehörigen Nichtjuden gebraucht hat, sein Volk zu retten. Und die ganze Kirchengeschichte ist immer wieder voll davon, dass sich sozusagen bemüht wurde, oh, was ist der denn heute? Ja, also Augustinus hat sozusagen die Könige dieser Welt, die was Gutes gemacht haben fürs Christentum. Ja, das war ja damals so ein bisschen die große Wende, konstantinische Wende. Das Christentum wurde Staatsreligion und so weiter. Die guten, das waren doch wie Kyros, ja, wie Kyros der Zweite. Oder Thomas von Aquin zu seiner Zeit hat gesagt, Kaiser Karl dem Großen, das ist doch der Kyros der heutigen Zeit. Ja, warum? Weil der Gutes getan hat für die Christen in der damaligen Zeit. Für Martin Luther waren es die Fürsten. Ja, wird man heute auch noch mal kritisch drauf schauen. Ja, aber jeder hat das sozusagen interpretiert. Da könnte man eine ganz lange Liste. Aber ich habe mal den aktuellen Favoriten von König Kyros heute mitgebracht. Wer ist es? Richtig. Zwei Drittel aller amerikanischen Evangelikalen glauben, dass Kyros der Zweite heute Trump ist. Und auch in Deutschland gab es hohe Persönlichkeiten, die in den letzten Jahren Prophetien hatten, die gesagt haben, Trump ist der von Gott erwählte Kyros der Zweite. Ja, der lebt moralisch, naja, aber der ist ja auch, naja, aber Gott kann ihn gebrauchen. Er ist sozusagen von Gott eingesetzt. Und er wird sozusagen das heutige Volk, nicht das historische Volk Israel, sondern das heutige Volk der Christen wieder zusammenführen. Und es gibt dann ganz viele so Abbildungen mit den beiden. Und das sieht man jetzt hier nicht so gut. Das sind Goldmünzen, wo Trump und Kyros sozusagen drauf sind. Und das ist ein richtiger Kult, der da herrscht. Und was soll ich sagen? Ich lese mal Jesaja selbst vor. Wer sich einen Gott macht und sich ein Götterbild gießt, hat keinen Nutzen davon. Und ich fürchte, aus meiner persönlichen Perspektive ist das so. Ich glaube, dass Trump eher ein Götzenbild ist in der heutigen Zeit. Ich sage nicht, dass Gott ihn gar nicht gebrauchen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Gott ihn liebt. Aber ich glaube, und da kommen wir jetzt gleich dazu, dass Jesaja sehr klare Kriterien mitgegeben hat, wer folgt Gott nach und wie verhält man sich dann? Was sind Kriterien dafür? Da kommen wir gleich drauf. Aber zuerst möchte ich den dritten Teil mit uns machen, nämlich Trost. Jetzt haben wir gesehen, das Volk ist in der Krise, 70 Jahre in der Verfolgung. Dann kommt Kyros, ja, der wird angekündigt, ja, und Gott steht seinem Volk bei und er tröstet es ganz konkret. Und das wird einmal auch in diesen Gottesknechtsliedern, die wir letztes Mal hatten, schon deutlich. Und Gott zeigt sich sozusagen auf eine ganz neue Art und Weise. Und das ist tatsächlich etwas, was besonders ist und natürlich jetzt auch diese messianische Komponente auf Christus hin zeigt. Und ganz bekannt natürlich da Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten, lud auf sich unsere Schmerzen. Doch um unsere Misse, unserer Sünden willen wurde er durchbohrt und um unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott kommt eben nicht jetzt als großer Triumphator, sondern er kommt durch Krankheit und Schmerzen hinein in das Leid. Und er führt sein Volk raus. Und er tröstet sein Volk, indem er sagt, ich bin bei dir. Ich gehe mit. Der leidende Knecht bringt Erlösung, obwohl er verachtet, misshandelt wird. Obwohl er selbst Leid bringt und stirbt. Heil und Rettung nicht durch menschliche Vorstellungen von Triumphalismus, von Gewalt, von Durchsetzungsfähigkeit. Jetzt wird aber mal aufgeräumt und jetzt geht es den Babyloniern an den Kragen oder jetzt den Gottlosen hier oder was immer so manche Fantasien sind damals und heute. Christus geht einen anderen Weg. Und Gott zeigt sich in einer neuen Reich-Gottes-Ordnung, würden wir heute sagen, in Christus, die die Maßstäbe dieser Welt rumdreht. Und das wird schon damals deutlich in Jesaja. Das wird deutlich in der historischen Situation, wie Gott sein Volk tröstet, wie er mitgeht, wie er mitleidet und wie er es herausführt in all der Schwäche. Wie er beginnt, etwas Neues aufzubauen. Aber das hat auch etwas zu tun mit einem Ruf zur Umkehr. Dieses Angebot und dieses Heil heißt auch, ja, ich gehe mit dir, aber komme du auch mit mir. Komme zurück. Kommt herzu, alle, die ihr durstig seid, kommt und trinkt, aber trinkt auch. Trinkt aus der Gnade Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott handelt manchmal anders, als wir es erwarten. Und das ist schwer zu akzeptieren. Damals, ich habe das gesagt, was das für eine theologische Herausforderung war. Kein Tempel, kein Land, kein König, kein Opferkult. Und Gott sagt, ich bin trotzdem da. Kein Gott mehr im Himmel, kein Gott mehr im Tempel, wie es Jesaja gesehen hat bei seiner Berufung, sondern Gott ist jetzt im Himmel. Er ist unabhängig von einer historischen Stätte, von einem Haus, von einem Kult. Gott ist da und er kommt dir nahe. Anders, als damals die Israeliten erwartet haben und vielleicht auch manchmal anders, als wir es heute erwarten. Denn ihr sollt in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Ja, wenn wir diese Gnade erleben, wenn wir diesen Trost erleben, dann verändert der was. Wir würden heute sagen, es war eine lebensverändernde Botschaft Gottes durch die Propheten für heute. Und ich glaube, das ist etwas, was damals in eine neue Zeit geführt hat. Und das ist etwas, was für uns heute auch gilt. Und das, was wir vielleicht auch brauchen und notwendig ist, eine lebensverändernde Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht nur abstrakt irgendwo weit weg ist, sondern eine Hoffnung, die jetzt beginnt und die uns jetzt verwandelt und die Zukunft in die Gegenwart hineinbringt. Trost und Hoffnung von den Gottesknechten her, von den messianischen Schau her, von der Hoffnung, die in dieser Schwachheit da ist, wo es scheinbar um Leid und Verachtung und Tod geht, mitten in den Wirren des Weltgeschehens. Da beginnt die Hoffnung. Die Hoffnung beginnt nicht da, wo schon alles gut ist oder wo schon angefangen wurde, sondern die Hoffnung Gottes beginnt da, wo niemand anders Hoffnung hat. Die Hoffnung Gottes beginnt da, wo deine Hoffnung aufhört. In unserer Hoffnungslosigkeit beginnt die Hoffnung Gottes. Und das ist eine Zusage, die das Volk am Anfang auch nicht glauben konnte. Deshalb musste sie ständig wiederholt werden. Aber Gott bleibt dran und sagt, ich gehe mit dir durch all das Leid. Und ich habe gesagt, dass diese Gottesknechtslieder, vor allen Dingen die letzten, sehr stark diesen messianischen Christusbezug haben. Und dass wir heute davon reden, dass das, was da angekündigt wurde, in Christus auch umgesetzt wurde. Das hat einmal eine historische Bedeutung gehabt in die damalige Zeit, aber dann eine Bedeutung in Christus und auch nochmal eine Bedeutung für uns heute. Gott wird Mensch. Gott macht sich verletzlich, habe ich vorhin gesagt, verwundbar. Jesus hat wirklich gelebt, gelitten und er ist wirklich gestorben. Er hat das gemacht, weil er selbst durch Höhen und Tiefen in seinem Leben und in dem Leben der anderen mitgegangen ist. Und deshalb bedeutet, wenn wir über Trost reden bei Jesaja und über Trost bei Christus und damit Trost auch für uns, dass wir in schweren Zeiten nicht alleine sind, sondern dass Christus mit uns geht. Dass mit Christus immer eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance gibt. Da, wo Menschen keine Chance mehr geben, gibt es Vergebung und Neuanfang. Da, wo wir menschlich keinen Frieden mehr für möglich halten in dieser Welt, da ist für Christus Frieden möglich. Das ist der Trost und die Zusage. Und damit bin ich schon so ein bisschen über Christus nach heute. Und wir kommen so ein bisschen zum Finale. Krise, Hoffnung, Trost. Was bedeutet das jetzt für unsere heutige Zeit? Und ich möchte mir ein paar Dinge, die wir jetzt so herausgearbeitet haben, nochmal versuchen zu fragen, was heißt denn das jetzt? Was heißt denn das? Und wenn wir ins Jesaja-Buch hineinschauen, dann merken wir, dass Vergangenheit eine Rolle spielt, dass es das prophetische Wort in die Gegenwart hineingesprochen wird und dass es in die Zukunft führt und dass das tatsächlich eine Veränderung bewirkt. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist und dass das etwas ist, was damals mit dem Volk Israel so war, was in Christus und den Nachfolgenden von Jesus im ersten Jahrhundert so war, in den ersten Gemeinden und für uns heute. Dass es immer so ist, wir alle bringen eine Vergangenheit mit. Und wir alle könnten jetzt eine Pause machen und könnten uns in kleinen Gruppen zusammensetzen und wir könnten anfangen, uns unser Leben zu erzählen. Und ich bin mir ganz sicher, alle hätten was Schönes und Gutes zu erzählen, aber wir alle haben auch unsere Brüche. Wir alle haben unsere Schmerzen. Wir haben alle unsere Punkte des Scheiterns. Wir haben alle unsere Schmerzen, die wir tragen. Und in diese Gegenwart kommt Gottes Trost und Gottes Handeln hinein und sagt, ich möchte mit dir gehen. Weder bei Jesaja damals und dem Volk Israel wurde gesagt, Kehre um und alles wird gut. Noch bei Jesus war das so. Kehre um, glaub an das Evangelium und du wirst groß, erfolgreich, schön und stark. Sondern es ist immer, kehre um und gehe mit diesem Jesus. Oder wir können es umgekehrt sagen. Jesus geht mit dir. Durch die Höhen, aber eben auch durch die Tiefen deines Lebens. Und dieses Mitgehen, das ist nicht nur irgendwie ein billiger Trost, sondern das hat eine verändernde Kraft. Das hat eine verändernde Kraft, wo wir, unser Herz, unser Denken, unser Sein verändert wird. Aber das ist ein langer Weg manchmal und auch ein Weg, der sehr, sehr schwer ist. Ich musste hart lernen, was heißt denn Trost? Ich, nachdem ich 5 Jahre Theologie studiert habe, dachte, ich habe alles gelernt über Trost. Theoretisch. Dann bin ich Pastor geworden und hatte meine erste Beerdigung. Ein junger Mann aus der Gemeinde, gut 30 Jahre, Motorradunfall tot. Und dann stand ich vor den Eltern. Ich hatte keine Worte. Alles, was ich gelernt hat, schien mir hohl, schien mir unangemessen, schien mir falsch. Und ich habe einfach nichts gesagt. Dann bin ich wieder nach Hause und ich habe mich geschämt über meine eigene Sprachlosigkeit. Ich habe meinen Mentor angerufen und habe gesagt, Hans, was soll ich machen? Ich habe völlig versagt. Und er hat gesagt, geh wieder zurück. Ich habe gesagt, wie, geh wieder zurück? Was soll ich sagen? Er sagt, besser nichts. Sag nichts, sei einfach da. Ja, wie einfach da? Sei einfach da. Sag nichts. Ja, soll ich einfach rumsitzen? Ja, sitz rum. Koch einen Tee, sei da, wein mit denen. Und das ist alles. Und das habe ich dann 3 Tage gemacht bis zur Beerdigung. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe mich immer noch nutzlos, klein und falsch gefühlt. Wochen später habe ich die besucht und sie sagen, Tobi, das war, wir wissen gar nicht, wie wir das geschafft hätten ohne dich. Und ich sage so, ich habe doch gar nichts gesagt. Und sie haben gesagt, eben, du hast nichts gesagt. Es haben viele was gesagt, aber das hat nicht geholfen. Manchmal ist es einfach nur wichtig, dass jemand da ist. Das ist genau das Versprechen, was Christus macht. Ich bin da, ich gehe mit dir. Das ist das Versprechen, was Gott dem Volk Israel gemacht hat. Ich gehe da bis in die tiefsten Zeiten. Ich bin bei dir. Ich gehe mit ins Exil und wieder zurück. Ich gehe mit in deine familiäre Situation, in dein Desaster, in deinen Arbeitsplatz, in deine Hoffnungslosigkeit, in alles. Das ist das Versprechen von Christus. Ich gehe mit dir. Ja, und manchmal würde ich mir auch wünschen, er wird klarer und lauter reden. Oh, sein Zeichen. Kriegen wir das wieder hin, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's. Bei dem Satz, ich wünschte, er würde manchmal lauter reden. Ne? Aber egal. Aber er ist da. Das ist sein Versprechen. Und das ist der Trost und die Hoffnung, die Christus uns mitgibt. Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn wir heute, auch wenn wir sehr privilegiert leben hier im schönen Partnerland und trotzdem leben wir in einer auch politischen Situation, die wirklich schwierig ist. Ja, wir haben natürlich Russland-Ukraine-Angriff, Israel-Palästina vor Augen, 2 sehr prominente Kriege, aber es gibt 23 kriegerische Konflikte im Sudan, in Kenia, in Kongo und so weiter, in Jemen. Also es gibt 23 und da kann einem schon die Luft wegbleiben manchmal, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe von Trump geredet, von neuen Rechtspopulisten in den USA. Wir können auch vor der eigenen Haustür kehren. Die AfD, ein neuer Rechtsruck in Deutschland. Der öffentliche Umgangston verschärft sich immer wieder. Fake News gehören zum Alltag. Wir leben in einer sozialökologischen Transformation, Klimawandel, Artensterben. 50.000 Arten sterben jedes Jahr, Unwetterzunahme und so weiter und so fort. Da kann man schon auch fragen, wie geht es weiter? In welcher Phase des Lebens leben wir? Und da haben wir es. All das Unglück dieser Welt auf einer Folie. Und da sind die persönlichen Dinge gar nicht dabei, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber ich kenne zunehmend Menschen und ich hätte nie gedacht, dass ich selbst dazugehöre, wo man diese Last auch dieser Weltpolitik plötzlich spürt beim Aufstehen. Ich kenne gute Freundinnen und Freunde mit Migrationshintergrund, die reale Angst haben gerade. Die Angst haben, sind sie noch gewollt? Ich kenne eine Freundin, die mir vor 2 Wochen gesagt hat, wir überlegen, ob wir auswandern aus Deutschland. Und da werde ich wütend. Und ich denke, in was für einer Zeit leben wir? Und wir haben vorhin über die letzten Wochen ein bisschen gesprochen. Und weil es natürlich heute um Jesaja und das Judentum geht, müssen wir natürlich immer auch gucken, wie reagieren denn Jüdinnen und Juden in so einer Zeit. Und Michel Friedmann, ja, über 25 Jahre CDU-Mitglied, ist letzte Woche ausgetreten. Ist ausgetreten, weil er Angst hat, dass Machtspiele auf Kosten von Juden in Deutschland gehen. Und dass hier um Wahlkampf und Populismus willen auf die schwächsten Glieder der Gesellschaft herabgeguckt wird. Und ja, ich glaube, das sind genau solche Dinge, die Jesaja anspricht. Wie geht man um mit sozialer Gerechtigkeit? Wie geht man mit den vulnerablen Gruppen in der Gesellschaft um? Wer leidet und wer triumphiert? Die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf hat einen offenen Brief an Merz geschickt. Und ich will gar nicht Merz jetzt oder die CDU, es geht nicht um Parteipolitik jetzt nur. Es geht darum, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren Menschen in unserer Mitte, wo wir eine große Schuld auf uns geladen haben als deutsches Volk, die jetzt wieder Angst haben? Und mittlerweile haben fast alle Holocaust-Überlebenden diesen Brief unterschrieben, sind gemeinsam aufgetreten, weil sie sagen, wir wollen nicht, dass das nochmal in Deutschland passiert. Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg hat sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben. Das schmerzt mich. Das schmerzt mich, wenn die jüdischen Geschwister unter uns Angst haben. Ich habe jetzt gerade in der CVD-Hochschule interreligiösen Dialog unterrichtet. Und wir waren in der Synagoge unter Polizeischutz. Unter Polizeischutz haben wir die Synagoge angeguckt. Und die sagen, die Jüdinnen und Juden, die uns dann alles gezeigt haben, sagen, noch nie, die leben seit 35, 40 Jahren in Kassel. Die sagen, noch nie haben sie so viel Angst gehabt wie jetzt in den letzten 2 Jahren. Das kann nicht sein. Wir können diesen auch Antisemitismus nicht einfach tolerieren. Aus der eigenen deutschen Geschichte und aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wie wir es jetzt in Jesaja gehört haben. Und ja, damit auch kein falscher Zungenschlag hier reinkommt, natürlich darf es auch Kritik an der Israel-Politik geben. Das ist kein Antisemitismus. Aber trotzdem bleiben wir an der Seite Israels, an der Seite der Jüdinnen und Juden, weltweit und auch in Deutschland. Das Evangelium ist eine transformative Heilsbotschaft. Eine Botschaft, die Kraft hat, etwas zu verändern. Und das ist das, was Jesaja für das eigene Volk von Gott hineingesagt hat in diesen 15 Kapiteln. Das ist das, was Christus hineingelebt und gesagt hat in seiner Zeit. Und das ist das, was wir heute in der Nachfolge Christi verkünden und leben. Es geht nicht darum, dass wir keine Hindernisse haben. Es geht nicht darum, dass alles glatt ist, sondern dass Christus hineingeht. Seine Botschaft und sein Kreuz, seine Schwäche und sein Tod verändern alles. Hinein in unsere Ängste. Ja, auch in die Ängste zum Beispiel um die Sorge vor Fremden. Hinein. Das ist das große Thema, auch Israel und die Völker. Juden und Heiden. Ja, eigenes Land und Exil. Das ist immer wieder Thema. Das ist auch unser Thema heute. Es ist unser Thema heute. Wie gehen wir damit um? Wie leben wir Nächstenliebe? Und Nächstenliebe, möchte ich hier auch nochmal sagen, Nächstenliebe ist, Bonhoeffer hat das mal so schön gesagt, die, die uns nahe sind. Und nicht die, die denselben Pass haben. Das ist keine Nächstenliebe, das ist selektierte Nächstenliebe. Nächstenliebe ist universal. Eine hoffnungsvolle Perspektive mit dem angebrochenen Reich Gottes in eine leidgeplagte Welt. Das ist das, was ich heute höre und was ich heute gerne in aller Gebrochenheit im CVM, in Kirchen und Gemeinden leben möchte. Nicht, weil wir es besser machen, nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir wissen, dass Christus an unserer Seite ist. Weil wir wissen, dass er in unserer Unsicherheit ist, in aller Inflation, Wirtschaftskrise, bei aller Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Christus geht durch. Hoffnung für eine gefallene Welt ist für mich Lernen aus Jesaja. Weil das göttliche Heil für alle Menschen gilt. So endet das Jesaja-Buch. So beginnt es am Anfang und so endet es. Weil soziale Gerechtigkeit im Jesaja-Buch ein Indikator und Kriterium ist für Gott, an dem er richtet. Und ich glaube, es ist auch für heute unsere Mächtigen, wie gehen sie um mit Gerechtigkeit? Und da gilt es eben nicht zu sagen, denen, die viel haben, denen soll mehr gegeben werden. Und denen, die wenig haben, die können wir vergessen. Kein evolutionäres Menschenbild. Ein göttliches Menschenbild hat immer die Schwächsten vor Augen und steht immer ein für Gerechtigkeit. Und darin ist jetzt, und das tut mir leid, da muss ich auch die ganze Botschaft sagen, müssen wir befreit werden von dem Götzendienst unserer Zeit. Konsum, Selbstbezug, Leistungsfall, Leistungszwang, falsche Sicherheit. Prophetisch geht das genau zu uns. Wir sind nämlich die Starken und die Reichen, auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen. Wo müssen wir unsere Sicherheit auf Gott setzen und nicht auf das eigene? Jeremia spricht vom reinen Herzen, mit dem Gottesdienst gefeiert werden soll. Und das ist auch eine Frage an mich. Wie feiere ich Gottesdienst? Mache ich kultisch alles richtig? Heute nicht mehr mit Opfern, aber ich weiß ja genau, wie das funktioniert. Welche Lieder wir singen, welche Gebete wir sprechen, welche Rituale, Liturgien wir haben, das kenne ich doch alles. Aber wenn mein Herz nicht rein ist dabei, ist es nichts wert. Wenn ich meine Hoffnung auf meine Sicherheit lege, dann wird es am Ende nicht tragen. Wenn ich nicht mich für Gerechtigkeit einsetze, dann werde ich nicht in Gottes Gerechtigkeit sein. Und das gehört auch dazu, weil prophetische Worte immer auch prophetische Worte sind, die manchmal nicht nur für andere sind. Da sind sie immer leicht zu hören. sondern ihr seid selbst eingeladen, nach Hause zu gehen und zu überlegen, was gilt mir, was gilt uns, wo stehen wir in meiner Gemeinde, in meinem CVM, in meiner Kirche, in meinem Hauskreis, in meiner Familie. Ich komme zum Schluss. Das Jesaja-Buch, habe ich am Anfang gesagt, ist im Ersten Testament, im Alten Testament, in der jüdischen Bibel ein Zentrumsbuch, ein besonderes Buch, ein Buch, das immer Menschen geärgert, verändert hat. Das war es zur Zeit Jesu und das ist es auch heute. Warum? Weil es die zentralen Fragen des Lebens anspricht. Woher kommt Hoffnung in schweren Zeiten? Wie kann Gerechtigkeit aussehen in einer ungerechten Welt? Welche Rolle spielt Gott in der Geschichte, in der wir jetzt gerade sind? Und Gottes Botschaft in Jesaja, in Christus und zu uns heute ist, dass Gottes Botschaft eine Botschaft des Friedens, der Hoffnung, der Erneuerung und der Nähe Gottes ist. Und das verändert uns. Das verändert unsere Perspektive, wie wir auf die Welt sehen. Das verändert unser Herz, weil wir bemerken, ja, auch mein Herz ist voller Zweifel, voller Angst und klammert sich an Dinge, die schwierig sind. Und Christus sagt, ja, gib mir dein Herz. Ich gehe mit dir. Ich bin deine Hoffnung, ich bin dein Trost. Und vielleicht müssen wir das auch manchmal zulassen. Trauer und Trost. Und ich möchte euch zum Abschluss ermutigen, dass wir das tun. Wir leben in einer Welt, wo Trauer und Trost wenig Platz haben. Man versucht sich zu optimieren, man guckt auf den Tracker in seiner Uhr, man guckt auf Gesundheit, man guckt aufs optimierte Leben, wie kann ich besser, schöner, länger leben. Das sei euch allen von Herzen gegönnt, ihr seht auch gut aus. Aber vielleicht ist es gerade unsere prophetische Aufgabe als Kirchen und Gemeinden, Menschen Raum und Ort zu geben, wo sie trauern können. Trauern um das tote Kind, die sterbende Mutter, der Verlust des Arbeitsplatzes, die gescheiterte Ehe, die Krankheit, die trotz Gebet nicht besser wird. Wo sind die Orte, wo wir das teilen, wo wir das tragen, wo Orte sind der Trauer, des Trostes, Rituale in den Grenzsituationen unseres Lebens. Und ich wünsche mir das. Ich habe am Anfang gesagt, das Volk Israel im Exil war in kollektiver Trauer. Und vielleicht brauchen wir das auch mal, dass wir sagen, ja, wir als Gemeinde, wir rufen eine Trauerwoche aus, weil wir traurig sind über die Situation. Aber wir sind nicht hoffnungslos, weil wir wissen, dass Christus mit uns geht in die Situation. Und das gilt für beide Ebenen, die persönliche Ebene des eigenen Lebens, aber auch für das Kollektive und die politische Situation, die gesellschaftliche Situation, in der wir heute sind. Und ich wünsche mir, dass wir als Christinnen und Christen Hoffnungsträger und Trauerheldinnen werden für die Menschen um uns herum, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unserem CVM und Kirchen und Gemeinden. Warum? Nicht, weil wir so viel Hoffnung haben, sondern weil Gott seine Hoffnung für uns und diese Welt nicht aufgegeben hat und mit uns geht und uns einen Weg zeigt, in dieser Welt mit uns zu gehen durch jede Situation unseres Lebens. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was wir vielleicht auch gleich noch diskutieren können, wie das praktisch aussehen kann. Und das ist das, was Jesaja seinem Volk mitgegeben hat. Und sie sind dann zurückgegangen und haben mühsam über viele Jahre Jerusalem wieder aufgebaut. In diesem Sinne, Dankeschön, bis hierher.